Digitaler Espresso. Ein Podcast über Kirche und Digitalität des Katholisch-Sozialen Instituts.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir sind zurück aus der verlängerten Sommerpause an unserer virtuellen Kaffeebar und haben ein ganz neues Jahresthema für Sie frisch aufgebrüht. Herzlich willkommen zum digitalen Espresso, dem Wachmacherformat des Katholisch-Sozialen Instituts. In den nächsten 8 Folgen wird es um das Thema ökologisch, sozial, digital gehen. Der digitale Wandel stellt uns nicht nur vor viele technische Herausforderungen, sondern auch vor ökologische. Andererseits kann er uns auch dabei helfen, Umweltprobleme zu lösen. Wie das ganz praktisch gehen kann, wollen wir in den nächsten Episoden des digitalen Espressos herausfinden. Das tue ich nicht alleine, dafür habe ich wieder kompetente Unterstützung bei mir in Gestalt meines Co-Moderators Martin Kutz. Martin, erzähl uns doch mal, womit wir uns heute beschäftigen und wer überhaupt unser Gast ist. Martin?
Was? Achso, ja. Hallo André. Entschuldige bitte, ich war hier gerade noch mit meiner CO2-App beschäftigt. Hier noch ein paar Zahlen ergänzen. So, das sieht schon besser aus, ja. Also die Veranstaltung hätte uns in Präsenz einfach zu viel gekostet. Und wir sollten mittlerweile wirklich sehr auf unseren CO2-Fußabdruck achten. Ja, denn dieses Jahr wurden weitere Berichte des Weltklimarates veröffentlicht, die noch einmal auf die verheerenden Auswirkungen eines ungebremsten Klimawandels hinweisen. Mittlerweile hält es der Weltklimarat sogar für wahrscheinlich, dass die Erderwärmung das Ziel von 1,5 Grad überschreiten wird, wenn nicht mehr getan wird, als lediglich die bereits beschlossenen nationalen Strategien zur Reduktion von Treibhausgasemissionen für 2030 einzuhalten. Wir reden hier von etwa 30 bis 50 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalenten. Zum Vergleich mal, Deutschland emittiert jedes Jahr mehr als 700 Millionen Tonnen Treibhausgase. Ende des Jahrhunderts müssten die weltweiten Emissionen dann auf jeden Fall auf nahezu null gesunken sein. Das ist also ganz schön sportlich und jeder von uns kann einen Beitrag dazu leisten. Wie groß dieser Beitrag ist, das verraten uns CO2-Rechner, sei es in Form einer App fürs Handy oder auf einer Webseite. Ob es gelingt, Treibhausgasemissionen einzusparen, indem wir uns von diesen Rechnern einen Spiegel vorhalten lassen, unsere Marke aufzeigen lassen, uns helfen lassen, unser Leben umzustellen oder ob es sich hier um ein Ablasssystem handelt, um weiterzumachen wie bisher, das wollen wir in der heutigen Episode des digitalen Espresso klären. Die Klimakollekte GmbH betreibt genau einen solchen CO2-Rechner auf ihrer Seite und ich freue mich sehr, dass heute bei uns an der virtuellen Espresso-Bar die Geschäftsführerin der Klimakollekte Claudia Tober Platz genommen hat. Frau Tober, herzlich willkommen bei uns.
Herzlich willkommen. Haben Sie herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, starten wir mal mit einer etwas, ja, vielleicht gemeinen Frage. Hand aufs Herz, Frau Tober, leben Sie klimaneutral?
Na, das ist ja ein wunderbarer Einstieg. Ich befürchte und ich weiß es auch, dass ich nicht klimaneutral lebe. Und das ist eigentlich auch der Punkt, wo wir immer ansetzen. Es ist in Deutschland sehr, sehr schwer, klimaneutral zu leben, wenn man in der Innenstadt wohnt, in einer Mietwohnung wohnt, ÖPNV benutzt, Ökostrom benutzt. Auch dann haben wir immer unvermeidbare Treibhausgasrestemissionen. Und die gilt es eigentlich auch zu verringern.
Können Sie da so ungefähr einschätzen, was da jeder so an Emissionen pro Jahr emittiert?
Also in Deutschland sagt man als Durchschnittswert 11 Tonnen. Und Sie müssen natürlich sehen, da gehört die ganze Infrastruktur dazu. Und damit meine ich nicht nur Autobahnen, da gehören Schienennetze dazu, Krankenhausinfrastruktur und Ähnliches. Das ist schon, wenn Sie Pflegeheimbewohner haben oder Krankenhausbesucher haben, sind das auch alles Faktoren, die natürlich in die Klimabilanz eingehen. Aber wir können jeder selbst etwas tun Und wir arbeiten schon nach dem Credo, möglichst vermeiden, möglichst reduzieren, aber es werden immer restliche Emissionen bleiben.
Das sind so unvermeidbare Emissionen.
Ja, genau.
Und wenn man sich jetzt Ihre Seite anschaut, die werde ich auch gleich noch in den Chat stellen, Klimakollekte, dann sind da ja auch so verschiedene Symbole und Nutzungsformen einzutragen. Wie funktioniert dieser Rechner? Können Sie uns da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, also der Rechner, den haben wir schon seit vielen Jahren, der wird jedes Jahr aktualisiert, denn die Faktoren für die Berechnung hinterlegen sich. Wir haben im Vergleich zu anderen Anbietern eine sehr umfangreiche Berechnungsbasis. Also wir haben neben Energie die Mobilität, wir haben auch Webseitenbetrieb, wir haben Veranstaltungen und wir haben jetzt auch neu begonnen, Beispiele zu errechnen auf Basis unseres Rechners für ganz konkrete Handlungen. Also wir haben Hochzeiten berechnet, wir haben Gemeindefeste berechnet, wir haben auch Bestattungen berechnet, damit man einfach einen Eindruck bekommt, in welchem Rahmen Emissionen entstehen. Und hier sieht man immer, dass eigentlich gerade Energie einer der höchsten Treiber ist, an dem wir natürlich auch Einsparungen im persönlichen Verhalten vornehmen können, aber auch im Mobilitätsverhalten. Und wenn Sie dort verschiedene, zum Beispiel am Beispiel der Mobilität zu bleiben, wenn Sie dort verschiedene Verkehrsträger eingeben, sehen Sie sehr klar, welches der CO2-intensivste Verkehrsträger ist. Ich meine, Flugzeug, das weiß jeder. Und was dann eigentlich so kommt. Und dementsprechend kann man natürlich sein Verhalten anpassen.
Ich habe das tatsächlich gerade mal ausprobiert, also jetzt bezogen auf unsere Veranstaltung und einfach mal geschaut, was passiert, wenn jetzt die Teilnehmer mit dem Auto hätten anreisen müssen. Und ich weiß nicht, ob ich alles korrekt eingetragen habe, aber es war auf jeden Fall 3-mal so hoch. Genau, also von daher dürfen wir, glaube ich, alle ein etwas erleichtertes Gewissen haben, dass wir jetzt hier alle online versammelt sind. Sie sagten, dass Sie auch Hochzeitungen und Bestattungen berechnen lassen können. Das ist ja was typisch Kirchliches und die Klimakollekte ist ein kirchlicher Kompensationsfonds. Ja, es ist Ihre Seite tatsächlich dann besonders auf kirchliche Initiativen zugeschnitten oder wer nutzt den CO2-Rechner?
Unsere Wurzeln liegen in der Kirche. Wir wurden ja 2011 gegründet von christlichen Hilfswerken, von evangelisch und katholischer Seite. Im Laufe der Jahre sind immer mehr Gesellschafterhäuser hinzugekommen, also Brot für die Welt, Miserior, die Caritas, Österreich und Schweiz, Horizont 3000 und die Fastenaktion, um nur einige zu nennen. Und die Wurzeln liegen dort. Auch alle unsere Projekte, mit denen wir CO2-Emissionen vermeiden, sind mit den lokalen Partnern unserer Gesellschafterhäuser initiiert. Unser Kundenkreis ist aber offen. Wir haben mittlerweile bei Organisationen 40% nichtkirchliche Nachfrage und im Bereich der Privatpersonen, das erfassen wir nicht genau, aber da gehen wir von einem ähnlichen Anteil aus.
Wie findet die Finanzierung für dieses Projekt statt? Also mal ganz praktisch gefragt, wer bezahlt Ihnen das Gehalt? Geht das über die Kirchen oder läuft das über die Spenden?
Das läuft zum großen Teil über die Spenden. Also wir nehmen pro Tonne CO2 25 Euro. Davon sind 3 Euro pro Tonne eine Verwaltungskostenpauschale. 1 Euro nehmen wir zur Förderung unserer Bildungsarbeit und einen weiteren zur Förderung von Kleinstprojekten. Kleinstprojekte sind solche, die wir dann mit denen wir größere CO2-Kompensationsprojekte initiieren und aufbauen. Allerdings ist es jetzt, das können Sie auch aus dem Jahresbericht natürlich ersehen, haben wir auch noch einen hohen Förderanteil, denn unseren Gesellschaften und Häusern ist es wichtig, dass wir auch unserem Bildungsauftrag nachkommen und hier entsprechend über CO2 und Treibhausgase und Klimawandel und deren Bedeutung sensibilisieren und Bewusstsein schaffen.
Wie Sie denn eigentlich ansonsten der Beitrag der Kirchen an diesem Projekt aus? Haben die in erster Linie die Idee für das Projekt geliefert oder sind die auch anderweitig noch daran beteiligt?
Also unsere Gesellschafterhäuser sind Eigentümer. Sie sind Verwaltungs- und Kontrollorgan im Rahmen der Gesellschafterversammlung. Aber jeder unserer Gesellschafterhäuser kompensiert auch über uns. Und macht auch in seinen weiteren Netzwerken darauf aufmerksam, um auf über uns und den CO2-Rechner zu kompensieren. So bin ich zum Beispiel nächste Woche auf der Synode in Magdeburg, wo wir über unser Gesellschafterhaus der Evangelischen Kirche Deutschland uns auch hier positionieren können.
Ja, also der CO2-Rechner ist ja jetzt nicht alles. Da kann man natürlich sich dann eben ausrechnen lassen, wie viel CO2-Äquivalente man emittiert oder einsparen könnte. Aber es geht ja noch weiter. Sie haben vorhin auch schon erwähnt, ein Preis, eine Tonne kostet 25 Euro, eine Tonne CO2-Äquivalente. Was kann man jetzt machen, wenn man sich was hat ausrechnen lassen? Klimakollekte, das sagt es ja auch schon. Also hier wird irgendwas eingesammelt. Was passiert dann?
Ja, Sie haben verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben im Bereich der Organisation, also wenn Sie jetzt ein Unternehmen, Institut oder Ähnliches sind, können wir Ihnen eine CO2-Bilanz erstellen. Und die kann verschiedene Bereiche umfassen, also Ihren eigenen Betrieb, den Zulieferbetrieb oder die gesamte Zulieferkette auch, also bis Scope 3 hinein. Das machen wir auch für wenige Kunden. Als Privatperson können Sie Ihren CO2-Fußabdruck errechnen. Da unterstützen wir auch. Wir haben manchmal auch Personen, die sagen, naja, wir sind dieses Jahr geflogen, was kostet das dann? Da müssen Sie gar nicht in unseren CO2-Rechner gehen. Da können Sie uns einfach auch eine E-Mail schreiben und dann machen wir das für Sie. Da sind wir wirklich sehr offen und sehr im Dialog auch angelegt. Zumal unser CO2-Rechner für Menschen, die jetzt nicht so geübt sind, viele Faktoren einzugeben und verschiedene Bereiche einzugeben, da kommen immer wieder mal Personen auf uns. Und wir haben ganz klassische Spender. Also wir haben Personen, die sagen, naja, ich habe mir das mal ausgerechnet, ich habe im Jahr ungefähr den Verbrauch, ich spende einen regelmäßigen Betrag von 10 bis 150 Euro im Monat oder einmal jährlich zu Weihnachten. Und das sind auch Einnahmen, die wir generieren.
Ja, und fördern damit Projekte, damit, da werden wir auch auf jeden Fall gleich noch eingehen. Aber ja, also Sie sammeln Geld ein, aber was ändert das denn dann eigentlich an den Treibhausgasemissionen?
Naja, indem wir das Geld für die Einsparung von CO2 nehmen und investieren. Und das, vielleicht komme ich nochmal ein bisschen auf die Grundidee der Klimakollekte. Die Grundidee kam ja aus den Ländern, in denen wir Entwicklungszusammenarbeit betreiben. Also wir haben im Moment auch neue Diözesen, die auf uns zukommen und sagen, wir wollen Klimaschutzprojekte initiieren und wir brauchen natürlich auch Geld hierfür. Und dann beraten wir in der Vergangenheit und auch jetzt für neue Projekte die lokalen Partnerorganisationen. Wie setzt man ein solches Projekt auf? Wie berechnet man die CO2-Einsparung? Wie begleiten Sie hin zu einer Zertifizierung? Und dann ist die Klimakollekte an der letzten Stelle und wir verkaufen dann die eingesparten CO2-Emissionen und finanzieren damit in den Ländern der Entwicklungszusammenarbeit, Kommunen, insbesondere in dörflichen Regionen, Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen.
Nach welchen Kriterien wählen Sie die Projekte aus?
Das ist eine Besonderheit von uns. Wir initiieren die Projekte selbst. Wenn Partner vor Ort Bedürfnisse, Notwendigkeiten sehen, Klimaschutz zu betreiben, also wir gehen einen ganz, ganz stark subsidiären Weg. Wir gehen nicht rein und gucken uns verschiedene Projekte an, sagen wir hätten gerne Projekt A, B und C, sondern über unsere eng vernetzte kirchliche Struktur kennen wir ja die Partner vor Ort. Und wenn diese sagen, wir brauchen hier oder wir möchten hier ein Projekt aufsetzen, durchführen, dann können wir hier im globalen Norden dafür sorgen, dass wir sie verkaufen und damit auch einen Finanzierungsstrom für die Länder im globalen Süden sicherstellen. Weil das ist auch eine Einschränkung für uns. Wir arbeiten nur mit Projekten im globalen Süden und wir arbeiten nur im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energie.
Können Sie da vielleicht mal so ein Projekt nennen? Was machen Sie so?
Also wir haben sehr, sehr viele energieeffiziente Öfen. Ein großes Problem, gerade in dörflichen Regionen, ist ja oft, dass noch mit Holz geheizt wird. Das führt dazu, dass rund um die Dörfer immer weiter abgeholzt wird. Damit werden die Wege weiter, abgesehen davon, dass die Bäume und Büsche dann nicht mehr stehen. Die Personen sind vor Ort in der Küche, sind dem ganzen Rauch ausgesetzt. Und insofern haben wir immer eine Kombination aus, wenn wir einen energieeffizienten Ofen oder eine Biogasanlage nehmen, dass wir zum einen Zeitersparnis haben, wir vermeiden die Abholzung, wir sorgen für Gesundheitsschutz, wir haben oft eine Kopplung mit Solarlampen oder auch Wasserfiltern. Und was ganz entscheidend ist, die Öfen zum Beispiel, wenn wir so energieeffiziente Kochstellen haben, werden vor Ort produziert. Also wir haben kein Standardmodell, was wir in den verschiedenen Ländern einsetzen, sondern wir haben immer die Frage, was kann dort in der Region von den Menschen, die dort leben, selbst produziert werden, damit auch die Wartung und die erweiterte Produktion sichergestellt ist. Und damit schaffen wir natürlich auch noch Arbeitsplätze.
Wie kann dann eine Qualitätssicherung bei den Projekten gewährleistet werden? Ich meine, der globale Süden ist jetzt nicht gerade vor der Haustür.
Ja, da haben Sie recht. Also wir lehnen uns ja, oder die meisten unserer Projekte, also alle Projekte über 5000 Tonnen CO2-Einsparungen sind Goldstandard zertifiziert. Und damit durchlaufen sie einen sehr engmaschigen Zertifizierungsprozess. Zum einen sind natürlich Personen aus den Gesellschafterhäusern vor Ort und begleiten die Partnerorganisationen, aber es werden auch externe Zertifizierungsinstitutionen beauftragt, Zertifizierungen vorzunehmen, damit der Goldstandard, das ist der höchste Standard, den wir weltweit haben, die Zertifizierung vornehmen können.
Jetzt ist der digitale Espresso ja ein Format, bei dem es um Digitalität geht. Wenn Leute an Digitalität denken, dann ist auch immer ein erstes Thema der Datenschutz. Wie sorgen Sie dafür, dass die Klimasünder, wenn man so will, nicht enttarnt werden oder dass Daten, die bei Ihnen eingegeben werden, auch sicher gespeichert sind?
Ja, das ist, eine gute und wichtige Frage. Aber wir sind wie alle Unternehmen, unterliegen wir der Datenschutzgrundverordnung. Wir haben natürlich die Daten bei uns, weil viele auch eine Spendenquittung erhalten wollen. Und die verwenden wir nur für diesen Zweck. Wir haben auch Spender, die das nicht hinterlegen, die nehmen wir gar nicht auf. Und von Fall zu Fall schreiben wir auch ehemalige Spendende an. Aber auch hier haben wir alle Informationen zur Datenschutzgrundverordnung eingehalten und gesammelt und haben auch die entsprechenden Sicherungsmechanismen bei uns im Unternehmen.
Sie sagten, dass Sie Projekte im globalen Süden unterstützen. Dabei, also zum Beispiel, wenn man hilft, da effizientere Öfen zu bauen, zu installieren, dann entstehen dabei ja trotzdem noch Treibhausgase. Und ich weiß auch nicht, wie sich das dann vielleicht auf diejenigen Spender hierzulande auswirkt, ob die irgendwie ihre Emissionen reduzieren oder so. Gibt es nicht effizientere Methoden? Also könnte man nicht vielleicht einfach Bäume pflanzen, um Treibhausgasemissionen ja zu reduzieren? So schnell geht das wahrscheinlich auch nicht. Aber warum pflanzen die keine Bäume?
Dass wir keine Bäume pflanzen, ist eine politische Entscheidung. Wir haben uns darauf fokussiert, Einsparungen Ländern vorzunehmen, die jetzt schon vom Klimawandel stark betroffen sind. Sie wissen, die demografische Entwicklung steht noch vor der Haustür, ein Wirtschaftswachstum steht noch vor der Haustür. Und aus diesem Grund ist es eine Entscheidung, wo sehen wir unser Kerngeschäft? Und das ist in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Bäume. Und wir haben mit diesen Projekten den Vorteil, wir verkaufen bereits eingesparte Tonnen CO2. Also die Projekte haben in einer Dauer von 7 Jahren zum Beispiel 173.000 Tonnen CO2 eingespart. Und wir verkaufen erst, wenn das CO2 eingespart worden ist. Bei Bäumen ist es ja so, man finanziert eine Anpflanzung und eine Hege und Pflege des Waldbestandes. Aber das ist erst in die Zukunft gerichtet. Und es kann der Borkenkäfer kommen, es können Waldbrände kommen. Da gibt es auch Versicherungen dagegen. Aber da gab es einfach die Entscheidung, dass wir uns aus diesem Segment raushalten.
Jetzt erleben die Kirchen ja durchaus im Moment eine Vertrauenskrise. Merken Sie das auch im Spendeverhalten bei sich? Ziehen da manche Leute vielleicht auch ihre regelmäßige Spende zurück, weil sie sagen, damit will ich nichts mehr zu tun haben?
Also in Kombination mit dieser Erläuterung ist uns das noch nicht vorgekommen. Da sind wir einfach als Organisation auch sehr breit aufgestellt mit unseren vielen Gesellschafterhäusern. Die unmittelbare Anbindung an die Kirche selbst wird bei uns nicht unmittelbar gesehen, weil wir eine unabhängige gemeinnützige GmbH sind. Also da kann ich offen sein, die Begründung kam mir nicht vor. Wir merken schon ein verändertes Spendenverhalten im Moment angesichts der Ukraine-Krieges und angesichts der explodierenden Energiepreise. Die Kirchen werden kalt bleiben, das heißt, wir werden weniger Kompensationseinnahmen aus dem Verbrauch von Öl und Gas aus Kirchenheizungsbetrieb erfahren. Das ist natürlich schon ein Punkt, aber nicht im Vertrauen. Da sind wir zum Glück noch außen vor.
Gibt es vielleicht auch so Kritik, dass es heißt, ja, das ist sowas wie kirchliches Greenwashing, oder sind Sie damit noch nicht konfrontiert worden?
Naja, Greenwashing ist so ein allseits gängiges Instrument, um genau zu hinterfragen, ist das, was wir machen, auch wirklich grün oder ist es nicht grün? Und da haben wir bislang wenig kritische Vertrauensfragen gehabt. Aber das liegt an der Struktur von uns. Ja, wir haben den Goldstandard bis auf diese Kleinstprojekte. Wir haben eine externe Zertifizierung. Wir haben externe Kontrollorgane. Wir haben sehr viel über unsere Projekte auf der Webseite, viel mehr als andere Anbieter. Sie können alle Berichte nachlesen. Also da haben wir eigentlich keinen Punkt.
Eine Frage, die ich ganz gerne noch mit einbringen möchte, ist, oder eine Sache, die mich umtreibt. Man hört ja, wenn man sich mit dem Thema CO2-Abdruck beschäftigt, auch viel Kritisches. Da heißt es ja, das ist ein Verfahren, was mal über eine Werbekampagne von BP eingeführt worden ist. Das ist was, was natürlich irgendwie verfängt bei dem Einzelnen. Und es ist sowas wie eine Individualisierung eines gesamtgesellschaftlichen Problems. Wie sehen Sie das? Nehmen Sie sich diese Kritik an oder würden Sie sagen, naja, das geht eigentlich am Punkt vorbei?
Sie ist zweischneidig, die Frage. Natürlich wird ein CO2-Aufdruck oder wenn Sie jetzt in den Supermarkt gehen, überall steht klimaneutral drauf. Da muss man schon sehr genau hingucken, weil wir verwenden den Begriff Klimaneutralität nicht, weil keine Handlung ist neutral. Selbst wenn ich sie kompensiere, ist sie nicht treibhausgasneutral. Und auf der anderen Seite braucht man aber auch gerade für Privatkundinnen und Kunden ein einfaches Instrument, damit der Einzelne auch etwas tun kann. Und die Macht der Verbraucher ist schon stark. Und wir sehen es jetzt, wie die Nachfrage nach unabhängigen Energieversorgungssystemen wächst in einem ungeahnten Maße. Das ist jetzt weniger wegen der Klimakrise, sondern wegen der explodierenden Energiekosten. Aber man sieht hier schon, wie ein Umdenken stattfindet. Und ein Umdenken in einer Gesellschaft fängt bei Unternehmen an, aber sie fängt auch bei unseren über 80 Millionen Einwohnern.
Also man könnte schon sagen, dass auch bei jedem Einzelnen irgendwie so ein Umdenken stattfindet, auch wenn man jetzt durch einzelne Spenden für die Klimakollekte nicht unbedingt das komplette Leben umstellt, aber dass dann vielleicht so eine Sensibilisierung stattfindet. Könnte man das so sehen?
Auf jeden Fall. Die Frage ist, was kann jeder Haushalt machen? Man kann seine CO2-Berechnung durchführen. Da sollte man auf einen guten Rechner gehen mit validen Faktoren. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Spannweiten, wie viel CO2 verbraucht jemand. Dann hat man einen Status quo erstmal erreicht und dann kann man genau gucken, wo besteht die Möglichkeit der Vermeidung, wo besteht die Möglichkeit der Reduktion und das, was dann noch übrig bleibt, das kann man kompensieren. Oder wenn man sagt, Kompensation ist vielleicht nicht analog für mich zu sehen, aber ich spende in Klimaschutzprojekte hinein, weil es ist ein globales Problem, der Klimawandel und die steigende Erderwärmung.
Kann man denn mit dieser Spende vielleicht auch auf der eigenen Homepage werben, dass man sich eingesetzt hat?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja eine Art Kooperationsvertrag. Wir haben eine publizierbare CO2-Bilanz erstellt. Wir haben, wenn zum Beispiel eine Veranstaltung kompensiert werden soll, haben wir Logos entwickelt, klimafreundliche Veranstaltungen, klimafreundlicher Webseitenbetrieb. Gerade in diesem Veranstaltungs- und Webseitenbetrieb haben wir uns fokussiert, einfach durch diese ganze Anzahl der Videokonferenzen. Nur wer weiß schon, wer sitzt jetzt an einem Festnetzrechner, wer hat Ökostrom, wer hat gar keinen Ökostrom, wer hat eine Ölheizung, wer sitzt am Smartphone. All das sind ja so kleine Faktoren, die mit hineinspielen. Ein Festnetzrechner ist deutlich höher in der Emission, als wenn Sie mit dem iPad da sitzen. Und diese Sachen gilt es ja zunehmend reinzunehmen, zumal der ganze Internetbereich ja ein sehr, sehr hoher Stromverbrauch generiert. Das wird ja leider manchmal so ein bisschen als gegeben hingenommen, das Internet, anders als die Heizung.
Vielleicht noch eine kleine abschließende Frage zum Schluss, weil wir müssen jetzt mal so langsam in die Zielgerade einbiegen. Wir nähern uns dem Ende zeitlich. Wenn Sie jetzt mal so in die Zukunft blicken, sagen wir mal 2050. Was wäre so Ihr Wunsch für die Klimakollekte im Jahr 2050? Wo möchten Sie dann am liebsten stehen?
Am liebsten wäre es mir, wenn die Klimakollekte keine CO2-Kompensation mehr anbieten müsste, weil der Bedarf gedeckt ist und stattdessen in andere fördernde Projekte investieren könnte. Aber es ist unrealistisch. Und deshalb wünsche ich mir, dass der Anteil der Kompensation sinkt und wir einen hohen Anteil an Klimafinanzierungsprojekten finanzieren können.
Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort, denn wir sind jetzt tatsächlich am Ende der heutigen Ausgabe angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Toba, dafür, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben und natürlich auch bei dir, lieber Martin, für die Co-Moderation. Hinweisen darf ich zum Schluss noch auf unsere nächste Folge Digitaler Espresso. Die findet nämlich am 2.12. auch wieder ein Freitag um 11 Uhr statt. Da wird also auch wieder live aufgezeichnet und im Anschluss können Sie es als Podcast hören. Das Thema des Ganzen nennt sich dann Und alle wurden satt. Wie kann die Digitalisierung das Retten und Spenden von Lebensmitteln verbessern? Dort ist unser Gast Regina Treutwein. Sie arbeitet bei Tafel Deutschland e.V. und hat dort eine neue digitale Plattform im Einsatz. Melden Sie sich gerne an zu dieser Veranstaltung, seien Sie live bei der Aufzeichnung dabei und nutzen Sie die Gelegenheit, auch im Anschluss dann sich im Interview mit einzubringen und Fragen zu stellen. Ihnen ganz herzlichen Dank und danke fürs Zuhören. Der Digitale Espresso ist ein Podcast-Angebot des Katholisch-Sozialen Instituts in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Erwachsenen- und Familienbildung NRW. Audiobearbeitung Said Zuma. Titelmusik René Geforcaraghi. Introsprecherin Marina Lenz. Technische Unterstützung Markus Sager. Der Digitale Espresso wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Wir freuen uns über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, nutzen Sie doch die Gelegenheit und abonnieren Sie uns über eines der gängigen Podcast-Portale. Seien Sie auch herzlich eingeladen, einmal live bei einer Aufzeichnung des digitalen Espressos dabei zu sein. Sie können dann im zweiten Teil der Veranstaltung direkt mit unseren Gästen diskutieren. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf der Homepage digitaleraespresso.de. Für Anregungen und Feedback senden Sie uns gerne eine Mail an espresso@ksi.de. Vielen Dank.
Digitaler Espresso. Ein Podcast über Kirche und Digitalität des Katholisch-Sozialen Instituts.